Wir haben letzte Woche in der Predigt gehört über Petrus, der auf dem Wasser geht. Und heute soll es darum gehen, über das Thema Wasser. Und um konkreter zu sein, das lebendige Wasser. Und als ich über diesem Thema saß, da fiel mir eine Story ein, die passt einfach mal perfekt in diese Situation, über die wir gleich lesen. Und zwar, ich kann noch nicht mal genau sagen, wann das war. Ich kann auch nicht mal genau sagen, wo das war. Ich weiß nur noch, was passiert ist. Ich war ungefähr noch so Kind. Ich nehme mal an, Grundschule. Und es muss eine Klassenfahrt gewesen sein. Und ich vermute mal, irgendwo in einem Mittelgebirge. Und es war heiß. Und wir sind gewandert und bergauf. Und ich war nicht so der sportlichste Junge. Bisschen pummelig. Und die Sonne prasselte auf mich nieder. Und ich hatte nichts mehr zu trinken. Und ich war echt durstig und erschöpft. Und es ging bergauf. Und plötzlich kamen wir an einen Ort. Das war so ein Rastplatz. Und da gab es eine Quelle. Da kam Wasser rausgesprudelt. Und ich bin hin und ich habe von diesem Wasser getrunken. Und ich habe das nicht erwartet, wie erfrischend dieses Wasser war. Das kam direkt aus dem Felsen, das Wasser. Und es war kalt. Und es hat mich so erfrischt in diesem Moment. Und es war richtig lecker. Ich dachte eigentlich immer, so Wasser hat eigentlich so nicht wirklich einen Geschmack. Aber ist halt Wasser. Man trinkt es halt, weil man es trinken muss. Aber das Wasser, das hat irgendwie richtig, das hat richtig gut getan. Und es stand auch über der Quelle drüber. Das war ein besonders gutes Wasser. Das stand da dran. So sollte besondere heilende Wirkung auch haben und so weiter. Aber ich weiß noch, ich kann nicht sagen, wann und auch nicht genau wo, aber ich weiß noch, wie lecker und erfrischend dieses Wasser war. Und bis heute habe ich noch kein Wasser wieder gefunden, was so lecker und erfrischend war. Und ich war mit meiner Frau im Urlaub im Erzgebirge und da gibt es auch so Rinnsäle, die so vom Berg runterfließen. Und ich dachte, naja, versuch's mal, vielleicht ist ja so ein Quellwasser dabei, das auch so lecker ist wie das Wasser von früher. Und ich habe meiner Frau davon erzählt und ich bin hin und habe gekostet, aber war es nicht. Ich habe kein Wasser wieder gefunden, was so erfrischend und lecker war. Und Wasser ist manchmal etwas, was das brauchen wir zum Leben. Das ist wirklich etwas, was für alle lebensnötigen Prozesse extrem, extrem wichtig ist. Wenn man jemanden in der Wüste aussetzt, so wie zum Beispiel Bear Grylls, ja, der von ausgesetzt in der Wüste, ausgesetzt in der Wildnis, der lässt sich manchmal freiwillig in der Wüste aussetzen und der habe ich gesehen und dann erklärt er so, ich habe jetzt noch so und so viele Stunden, wenn ich dann kein Wasser finde, dann bin ich tot. Weil die Hitze war einfach so brutal, alles, die Luft hat geflackert, das war wie im Ofen und soweit das Auge reichte, da war nichts Grünes, da war einfach nur Wüste. Und seine Herausforderung bestand dann darin, so schnell es geht, Wasser zu finden, bevor er stirbt. Und manchmal geht es auch darum, nicht einfach nur Wasser zu finden, sondern Wasser, das man trinken kann. Weil da gibt es manchmal so Tümpel, die sind dreckig und giftig und die tun ihm dann nicht gut. Ja? Und dann wird man krank und dann ist das nicht förderlich. Also man braucht auch ein gutes Wasser. Und das soll uns mal den Einstieg jetzt bieten in den Bibeltext. Es gab eine Begebenheit mit dem Volk Israel. Da waren die in der Wüste unterwegs. Das war, nachdem Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, mit mächtigen, mächtigen Taten. Da kamen Plagen über Ägypten, damit Ägypten Israel ziehen lässt. Dann ist Israel losgezogen, dann kam das ägyptische Heer hinterher. Und Gott hat eine Schutzmauer aus Feuer errichtet, die Israel geschützt hat vor dem Heer der Ägypter. Und dann hat er auf der anderen Seite das Meer geteilt, damit Israel durchgehen kann. Und dann kamen die Ägypter hinterher und in der Mitte, als die Ägypter mitten im Meer waren und Israel schon auf der anderen Seite, da ist das Meer über den Ägyptern zusammengestürzt und alle Feinde von Israel sind im Meer ertrunken. Dann ging es weiter in der Wüste. Dann brauchten sie Versorgung in der Wüste. Dann hatten sie Hunger. Dann sammelt Gott das Volk und lässt Manna vom Himmel regnen. Und von diesem Moment an regnet es jeden Tag Manna. Also Gott hat gigantische Wunder getan, um Israel zu versorgen. Täglich. Um ihnen zu zeigen, ich bin da, ich versorge dich. Dann gab es eine Wolke, die hat Israel vor der Sonne beschützt. Also man könnte sagen, Israel ist mit einem gewissen Komfort in dieser Phase in der Wüste gewesen. Gott hat wirklich viel gemacht, um ihnen zu zeigen, ich bin da und ich beschütze dich. Und trotzdem kommt es zu dieser Situation, die wir jetzt mal lesen. Und das lesen wir im 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Ausflussordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim, aber da war kein Wasser und Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen. Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und da ist diese Wüstensituation. Da ist die Sonne, die vom Himmel prasselt und die Leute, die Durst haben. Und sie fangen an zu murren und zu meckern. Obwohl am Morgen haben sie noch das Manna aufgesammelt, haben das Versorgungswunder Gottes erlebt. Und hier in dieser Situation schon fangen sie an zu murren, weil in dem Moment kein Wasser da war. Und es ist ein Zeichen für den Unglauben in diesem Moment, den Unglauben an die Treue der Versorgung durch Gott. Und sie streiten mit Moses und Moses geht zu Gott und Gott lässt durch Moses Wasser aus einem Felsen hervorsprudeln. Und das erinnert mich an meine Wanderung da auf Klassenfahrt, wo das Wasser auch aus der Quelle, aus dem Felsen kam und es hat mich erfrischt. Und oft wird das Leben für uns zu so einer Wüstenwanderung. Da wird einfach mal der Montag, nicht Montag, sondern das ist dann hier eine Wüstenwanderung. Und dieser Ort wurde genannt Massa und Meriba. Das bedeutet Probe, Prüfung und Streit. Und manchmal ist unsere Woche nicht Montag und Dienstag, sondern Massa und Meriba, Probe und Prüfung und Streit, wo du Herausforderungen hast auf Arbeit, wo du Herausforderungen hast in deiner Familie, aller möglicher Art und du fühlst dich innerlich ausgetrocknet, wie jemand, der durch die Wüste geht. Ja, die Drucksituation deines Lebens prasselt wie die Sonne auf dich nieder und gibt dir den Sonnenbrand, ja, und du fühlst dich so richtig, wie jemand durch die Wüste geht. Das wird manchmal, ist das unser Leben, ja. Das sind die Wüstensituationen unseres Lebens. Das ist der erste Punkt. Unser Leben wird manchmal zu diesem Ort Massa und Meriba. Und für uns ist die Frage, haben wir den Glauben an die Versorgung Gottes oder nicht? Haben wir den Glauben daran, dass er uns in diesen Zeiten versorgt? Und dann gibt es den Apostel Paulus, der tausende Jahre später, der hat eine Erkenntnis von Jesus und hat eine ganz besondere Offenbarung über geistliche Zusammenhänge. Und der schaut auf diese Begebenheit zurück im 1. Korinther 10. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was der darüber, über diese Situation zu sagen hat. Und er schreibt den Korinthern, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Und Paulus schaut auf diese Situation zurück und sagt, das, was da passiert ist in Israel, in der Wüste, das ist ein Bild für uns, eine Lektion für uns, für die wüsten Momente unseres Lebens, wo wir echt so durch eine schwere Zeit gehen. Da ist für uns Christus der Felsen, der das Wasser gibt, das uns erfrischt. Und Paulus führt das weiter aus und sagt, das ist eine Lektion. Wir können davon lernen, dass wir nicht murren, sondern Glauben haben an Jesus. Und dann ermutigt er jeden, der durch so eine Wüstenphase geht, in Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also Paulus ermutigt ja jeden, der in so einer schweren Phase seines Lebens ist, der herausgefordert ist, der die Wüstenphase hat, der sich innerlich trocken fühlt, du wirst durchkommen. Gott gibt dir die Kraft und das Vermögen durchzuhalten und niemand von uns wird über das Maß geprüft werden in der Wüste. Niemand von uns wird über seine Fähigkeiten heraus durch eine Wüste wandern müssen. Nur so weit, wie wir es auch ertragen können. Und der, der in der Wüste uns reingeführt hat, der wird auch den Ausgang schaffen. Hier steht, dass ihr niemand wird über Vermögen versucht, sondern mit der Versuchung, mit der Wüste, wird Gott auch den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Und das ist eine Ermutigung für uns. Ja? Es wird ein Ende haben und Gott wird uns auch wieder rausführen. Und von Israel lernen wir, dass Gott uns in dieser Zeit, in dieser Wüste, Tag für Tag versorgt. Gott hat Israel jeden Tag das Manna bereitgestellt, jeden Tag auch zu trinken gegeben. Jeden Tag war die Wolke da, um Schatten zu spenden. Und wir müssen lernen, uns von Gott auf diese Art und Weise versorgen zu lassen und den Glauben daran zu haben, sodass wir durch diese Wüstenphase, er nennt das hier Versuchungen, dass wir durchkommen. Und dass wir nicht anfangen, gegen Gott zu murren und zu sagen, Gott, was soll das hier? Warum hast du mich hier? Warum hast du mir diesen Job gegeben? Warum hast du mir diese Familie gegeben, bloß damit ich hier sterbe? Nein, wir sollen Glauben haben, dass Gott bei uns ist, dass er uns versorgt und dass wir durch schwierige Zeiten durchkommen. Und dann gibt es eine ganz tolle Verheißung im Psalm 84, dass die, die Gott zu ihrer Stärke machen, sie werden das Tränental zu einem Quellort machen. Und Paulus sagt hier, Christus ist der Felsen. Christus ist der Felsen, der dieses Wasser freigibt. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Lass uns mal lesen in Johannes 4. Das ist eine Story, wo Jesus einer samaritanischen Frau begegnet. Und das lesen wir mal ab Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld des Jakob, seinem Sohn, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich eine samaritanische Frau bin? Und jetzt müssen wir das wissen, dass die Samaritaner in Israel, die waren eine total verachtete Volksgruppe von Israel. Also die normalen Israeliten, die haben die Samariter derart verachtet. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Dass als Israel in assyrischer Gefangenschaft war, das Nordreich, da hat der König von Assur angeordnet, dass die umliegenden Nationen Israel besiedeln sollten. Und aus diesen umliegenden Nationen, die in Israel quasi umgesiedelt wurden, eingedrungen sind, ist das Volk der Samaritaner entstanden. Und die haben Götzendienst gemacht, aber auch zum Teil haben sie in den Rechtsbestimmungen Gottes gelebt. Und sie haben so ihren eigenen Tempelkult entwickelt, ihr eigenes religiöses Zentrum entwickelt. Und als Israel aus der Gefangenschaft zurückkam nach Israel, da war der Streit perfekt. Ja? Da waren die umliegenden Nationen und also das geht gar nicht. Und diese Verachtung hat sich durchgetragen über die Jahrhunderte bis zu dieser Zeit in Israel, als Jesus unterwegs war. Und Jesus musste hier vom Süden Israels, von Juda nach Galiläa, wollte er. Und da musste er durch Samaria durch. Und normalerweise, der typische Israelit, der ist nicht durch Samaria durchgegangen. Der ist bis Samaria, dann über den Jordan, an Samaria vorbei, wieder über den Jordan und dann ist er weitergegangen. So war die Verachtung da. Das muss man sich mal vorstellen. Und so ist es ja ein echtes Statement, wenn hier steht, dass Jesus direkt nach Samaria reingegangen ist. In die Stadt Sychar und auch noch anfängt, mit einer samaritanischen Frau zu sprechen. Und hier steht, es war um die sechste Stunde. Das bedeutet so zwischen um 11 und um 12. Und das war eine sehr ungewöhnliche Zeit für eine Frau am Brunnen zu sein und Wasser zu holen, weil normalerweise in der Mittagshitze hat das keiner gemacht. So, man kann ein bisschen überlegen, ja, das ist deswegen, weil sie auch niemanden begegnen wollte. Das hat auch gute Gründe, weil wir lesen das später in ihrem Lebensstil. Ja, sie war vermutlich eine verachtete Frau, sogar innerhalb dieses verachteten Volkes der Samaritaner. Sie war also doppelt verachtet. Sie war super verachtet. Sie war super ausgestoßen. Und Jesus begegnet genau ihr und fängt an, mit ihr zu sprechen. Und das mitten in ihrem Alltag. Das war nicht Urlaub, das war auch nicht Gottesdienst, das war auch nicht am Tempel. Das war mitten in ihrem Alltag, mitten bei der Arbeit, mitten am Brunnen, einfach beim Wasserschöpfen, kommt Jesus zu ihr und begegnet ihr in ihrer Verachtung, in ihrer entsetzlichen Lage. Und ihr Lieben, das ist ein Bild für uns. Ja? Diese Frau hatte eine Wüstenphase ihres Lebens und Jesus begegnet ihr mittendrin und auch mitten im Alltag. Und das ist ein Bild für uns. Haben wir noch Glauben dafür, dass Jesus uns begegnet, mitten im Alltag, genau dann, wenn es schwer ist, genau dann, wenn die Herausforderung da ist, haben wir Glauben dafür, dass Jesus genau dann da ist, um uns zu begegnen? Lasst uns neu den Glauben dafür haben, dass dann, wenn wir vielleicht enttäuscht sind von uns, ja, weil wir Sachen falsch gemacht haben, dass genau dann Jesus uns begegnet. Oder wenn wir erschöpft sind oder zornig oder bitter, ja, lasst uns den Glauben haben, dass genau dann Jesus da ist, um uns zu begegnen. Und er macht weiter. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und es ist eine super spannende Situation. Es ist an einem Brunnen. Die Frau schöpft Wasser und Jesus verwickelt sie im Alltag in ein Gespräch über Wasser. Und er bietet ihr etwas an, etwas Unglaubliches, nämlich Wasser, von dem man nicht mal dürstet, sondern das den Durst stillt, sodass man nie wieder was anderes möchte. Und noch mehr, das in uns zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt. Und die Frau denkt hier an dem Punkt noch ganz praktisch. Wenn ich so ein Wasser hätte und ich habe nie wieder Durst, dann muss ich auch nie wieder an den Brunnen kommen und schöpfen. Das ist ja echt eine tolle Sache. Aber das war nicht das, was Jesus meinte. Jesus meinte hier eine geistliche Übertragung. Er meinte hier ein geistliches Wasser. Und er meinte auch nicht den Durst nach einem Glas Wasser, sondern er meinte den Durst unseres Lebens, den Durst unseres Herzens, der Durst, der so in uns ist, wo du etwas möchtest, was dein Leben erfüllt. Er meint ein geistliches. Und die Frau hat es aber noch nicht kapiert. Und was Jesus jetzt macht, er hilft der Frau auf die Sprünge, indem er einen prophetischen Moment hat, eine Prophetie der Frau gibt. Die Frau sagt, sie hat keinen Mann. Und Jesus sagt, stimmt, 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist gar nicht dein Mann. Und indem Jesus das ans Tageslicht fördert, prophetisch, legt er den Finger genau auf den Punkt. Und er hilft dir auf die Sprünge von diesem praktischen Wassertrinken hin in eine geistliche Übertragung. Er legt den Finger genau auf den Punkt, wo die Frau durstig ist, wo ihr Herz trocken und ausgelaugt ist aus 5 gescheiterten Ehen und einer Beziehung, wo sie nicht verheiratet ist, wo vielleicht jemand sie bloß ausnutzt. Er macht die geistliche Übertragung durch diese Prophetie und zeigt ihr, das ist der Durst deines Lebens. Und du hast immer und immer wieder versucht, aber du bist immer und immer wieder durstig gewesen. Und jetzt bist du super durstig und super ausgetrocknet. Und Jesus bietet ihr etwas Neues an, ein lebendiges Wasser. Gott ist ein total beziehungsorientierter Gott. Er möchte Gemeinschaft mit uns, Freundschaft mit uns und Beziehung mit uns. Und er zeigt hier, dass die Beziehung, die diese Frau hatte, die Freundschaften, diese Gemeinschaft, die diese Frau hatte, dass sie ihn nicht erfüllt haben. Und er bietet ihr etwas Neues an, ein lebendiges Wasser, eine Freundschaft, eine Gemeinschaft, eine Beziehung, die total erfüllt, die unser Leben total erfüllt. Und das wollen wir jetzt lesen, wie es weitergeht. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Was für eine Stelle. Dieser prophetische Moment, dieser Hinweis von Jesus auf den Durst des Herzens dieser Frau, den Durst des Lebens dieser Frau, bringt in dieser Frau etwas hervor. Sie erkennt, das ist ein göttlicher Moment. Ich habe eine übernatürliche, göttliche Begegnung mit einem Propheten Gottes, der mir eine Botschaft zukommen lässt. Ein göttlicher Moment, eine göttliche Chance. Und ihr Hunger nach Gott sprudelt aus ihr heraus und sie fängt an: Herr, die Anbetung, unsere Väter sagen, auf dem Berg muss man anbeten. Ihr Juden sagen, in Jerusalem muss man anbeten. Ja? Und man sieht diese Verunsicherung, die in dieser Frau ist über das Thema Anbetung. Anbetung bedeutet Begegnung mit Gott. Ja? Dieser Ort der Begegnung mit Gott. Sie hat sich so gesehnt nach einer Begegnung, nach einer Begegnung mit ihm, mit einem hingegebenen Leben zu ihm. Ja, dass er in ihr Leben tritt, dass sie in Kontakt kommen kann. Und sie war vollkommen verunsichert, wie das eigentlich richtig funktioniert. Aber die Sehnsucht war so stark und es sprudelt aus ihr heraus. Im Psalm 84 steht auch, dass der, der das schreibt, der sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Ja, er schreibt, es sehnt sich und es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz, mein Leib, sie jaucht dem lebendigen Gott entgegen. Und das drückt so das aus, was so in den Menschen vor sich ging. Diese Sehnsucht nach den Vorhöfen des Tempels, nach den Vorhöfen des Ortes, wo Gott gewohnt hat. Mein Herz ist sehnsüchtig, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Das ist so dieser Hunger. Es beschreibt diesen Hunger nach Gott in dieser Frau. Und sie wusste gar nicht genau, ja, wo ist denn jetzt? Wo sind die Vorhöfe? Wo gehe ich denn hin? Wo habe ich denn diese Begegnung? Es ist so ein Hunger. Und jetzt wird es spannend, jetzt wird es spannend. Und Jesus erklärt ihr, weder noch, weder der Berg und noch der Tempel, sondern er stellt ein komplett neues Konzept von Anbetung vor. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn Gott Geist ist, dann ist er nicht gebunden an einen Tempel und dann ist er nicht gebunden an einen Berg. Wenn Gott Geist ist, dann ist er bei mir, dann ist er jetzt hier. Und ich glaube, die Frau hatte das verstanden, aber sie hat eins noch nicht verstanden, nämlich den Punkt Wahrheit. Jesus hatte vorher gesagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das hat wieder mit dieser Geschichte zu tun, des Volkes der Samaritaner. Die hatten nur die 5 Bücher Mose als Grundlage ihrer Gottesoffenbarung. Die Propheten und alles andere, das hatten die nicht. Und so hatten sie nur einen Teil und sie konnten nur ein bisschen sich zusammenfriemeln. Sie hatten ein unkomplettes Bild von Gott. Und er betet an, was ihr nicht kennt. Und Jesus sagt, ihr braucht noch Wahrheit. Und dann denkt die Frau nach, okay, Geist, okay, aber ich brauche Wahrheit. Wo kriege ich die jetzt her? Und dann kommt sie auf den glorreichen Gedanken. Herr, der Messias wird kommen. Ich weiß, der Messias wird kommen, der auch Christus genannt wird. Und wenn der da ist, dann wird er uns alles verkünden. Und dann, in Klammern, dann habe ich die Wahrheit. Und in Klammern, dann kann ich endlich anbeten. Dann kann ich Gott begegnen. Und dann kommt dieser unglaubliche Moment, wo sie Jesus anguckt und Jesus sie anguckt und er sagt, der mit dir spricht, der ist es. Und in dem Moment ist die Frau vollkommen, ihre tiefste Sehnsucht, die Jesus in diesem Gespräch ans Licht geholt hat, ist erfüllt in diesem Moment, weil der, wonach sie sich sehnt, er steht direkt vor ihr. Anbetung, wonach sie sich sehnte, passierte genau in diesem Moment, mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrer Wüste, mitten auf Arbeit. Und sie ist vollkommen erfüllt. Sie kann Begegnung, sie kann Beziehung mit Gott haben. Und sie lässt ihren Wasserkrug stehen, das lesen wir dann. Und sie rennt zurück in die Stadt und sie erzählt allen davon, kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was in meinem Leben passiert ist. Kommt und überzeugt euch selber. Und die Leute kamen und sie wurden alle an Jesus gläubig und haben gesagt, wir glauben nicht mehr, weil du uns das gesagt hast, sondern wir glauben, weil wir uns selber davon überzeugt haben. Er ist der Messias, er ist der Christus. Aber dieses Thema der Anbetung war das, diese Begegnung mit Gott, die sie verstanden hatte plötzlich, die das lebendige Wasser in ihr hat sprudeln lassen, wo plötzlich die Erfüllung ihres Lebens, die Erfüllung ihres Herzens hervorkam, ja, wo das Wasser in sie eingedrungen ist und vollkommen erfüllt hat und übergesprudelt ist. Weder der Berg noch der Tempel, sondern jetzt und hier, sagt Jesus. Nicht Sonntag. Und auch nicht abends irgendwann, wo ich dann besonders meinen heiligen Moment habe. Jetzt und hier, mitten im Alltag, mitten am Arbeitsplatz. Das ist die Lektion für uns. Haben wir Glauben daran? Ist uns dieses Geschenk, das Gott uns hiermit macht, Anbetung in Geist und Wahrheit, ist uns das eigentlich bewusst? Was für ein unglaubliches Wunder das ist. Was für eine kostbare Perle Gott uns hier schenkt, ja, ein unglaubliches Geschenk. Als Jesus den Tempel gesehen hat in Jerusalem, da ist er rein, hat sich eine Geißel gebastelt und hat alle Geldwechsler und Verkäufer hat er rausgetrieben. Und dann hat er prophetisch über den Tempel geweissagt und hat gesagt, diesen Tempel werde ich abreißen und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was er meinte war, als er nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist, alle, die daran glauben, bilden den Tempel Gottes, bilden den Ort der Anbetung. Paulus sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind der Ort der Anbetung, weil Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Das ist so ein starkes Geschenk. Das ist so gigantisch, ist so kostbar. Haben wir noch Glauben daran? Sind wir uns dessen bewusst? Ist unser Herz schon Feuer und Flamme wie bei der Frau? Lasst uns das im Alltag glauben, lasst uns das im Alltag anwenden. Und wie das praktisch aussieht, das sehen wir hier. Ein einfaches Gespräch mit Jesus mitten im Alltag. Anbetung ist in erster Linie eine Herzenshaltung und hat viele Auswirkungen, wie das aussehen kann. Aber in erster Linie eine Herzenshaltung, eine Hingabe an der die Wahrheit ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Eine Hingabe in meinem Herzen an Gemeinschaft und Beziehung, Begegnung mit ihm. Er allein, die totale Hingabe an ihn. Das ist Anbetung. Es hat was mit unserem Herzen zu tun. Wir lesen in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ist es so? Ja, es ist so. Wenn unser Herz an Jesus hängt, dann entspringt in unserem Herzen die Quelle des lebendigen Wassers und sie wird sprudeln und sprudeln, bis sie überfließt. Nur das Ding mit so einer Quelle ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind ein Gefäß und da kommt Wasser rein. Es gibt auch Quellen, ja, wie bei Ausgesetzt in der Wildnis, ja, wo die sind verunreinigt, da sind eklige Bakterien drin. Und solche Quellen in unserem Leben, die haben in uns nichts verloren. Ja? Die verunreinigen uns. Und da kommt das lebendige Wasser, kommt gar nicht richtig zum Zug, weil wir schon randvoll sind mit diesem ekligen Schmutzwasser. Und wenn wir unser Herz bewahren, wie es hier steht, mehr als alles behüte dein Herz, dann bedeutet das, wir richten uns auf eine einzige Quelle aus und die ist Jesus. Er steht an erster Stelle und alles andere in unserem Leben, alle anderen Bereiche ordnen sich dem unter und passen sich dem an. Und alle anderen Quellen, das kann ein sündiger Lebensstil sein, den tun wir aus unserem Leben raus. Weil da fließt sonst ständig Wasser in uns. Auch manchmal ein dreckiges Wasser, wenn wir so einen sündigen Lebensstil anzapfen und denken, Rechthaberei ist eine tolle Sache, es bringt mir was, erfüllt mich. Zum Beispiel, ja. Es gibt mir ein Gefühl der Überlegenheit. Es gibt mir ein Gefühl des Sieges. Aber am Ende dieses Weges steht dein trauriges Herz und kaputte Beziehungen, weil kein Freund und keine Familie lange so richtig Rechthaberei aushält. Ja. Die gehen auf Abstand. Und so dreckige Quellen verunreinigen uns selber und wir werden zornig und bitter und all solche Dinge. Und das muss ausgeräumt werden. Eine reine, eine heilige, eine einzige Quelle, Gott. Jesus. Und unser Herz ist wie eine Pumpe. Ja, man sagt auch manchmal, meine Pumpe pumpt, weil ich bin gerannt und jetzt schlägt mein Herz. Ja, meine Pumpe pumpt so richtig, das sagt man so. Und das Herz funktioniert auch regelrecht wie eine Pumpe, weil es das Blut durch den Körper pumpt. Aber es ist auch geistlich eine Übertragung. Es ist geistlich eine Pumpe. Eine Pumpe, die geistliches Wasser pumpt. Und je nachdem, wo die Quelle ist, der Pumpe, ja, wo dieser Schlauch, der ansaugt, drinne ist, dieses Wasser wird in unser Leben gepumpt. Und auf unser Herz zu achten bedeutet, ich nehme nur eine einzige Quelle und das ist Jesus. Und alles andere tue ich aus meinem Leben raus. Und Erfüllung finde ich nicht in diesem Lebensstil, wie zum Beispiel die Frau, ja, unverheiratet, da mit einem Mann irgendwie was tun und Erfüllung gibt es bei Jesus in dieser Gemeinschaft, in dieser Freundschaft mit ihm. Und das hat sie erlebt. Und die anderen Quellen tut sie raus. Und so wir auch. Unser Herz ist eine Pumpe und sie pumpt das Wasser. Lasst uns diese Quelle anzapfen. Lasst uns eine Entscheidung treffen. Jesus, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Jesus, wir wollen nur bei dir suchen. Die Erfüllung unseres Lebens, die Erfüllung unseres Herzens bist allein du. Und in der Wüstenzeit bist du derjenige, der mein Herz erfüllt. Ich habe Glauben daran, dass du mitten im Alltag, wie bei dieser Frau, einfach einbrichst. Du bist bei mir und du bietest mir lebendiges Wasser an. Du bietest mir diese Gemeinschaft, diese Freundschaft, diese Begegnung an. Und dieses Wasser quillt über ins ewige Leben. Und wenn Menschen sterben, dann sagt man manchmal so umgangssprachlich, ja, die Pumpe hat aufgehört zu pumpen. Aber ein Herz, das mit diesem lebendigen Wasser voll ist, das hört nicht auf zu pumpen. Das geht über ins ewige Leben. Und da werden wir im ewigen Leben noch lebendiges Wasser pumpen mit Jesus gemeinsam in der Ewigkeit. Und solange wir noch nicht da sind und vielleicht durch Wüstenzeiten gehen, da zapfen wir hier auf der Erde das lebendige Wasser an. Amen. Da fokussieren wir uns auf Freundschaft und Gemeinschaft mit Jesus und bemühen uns um einen reinen Lebensstil, tun alle Schmutzquellen raus, passen auf unser Herz auf, Hingabe an Jesus. Wir pflegen die Freundschaft ganz praktisch, so wie Jesus das hier vorgelebt hat, mitten im Alltag, mitten am Arbeitsplatz, ein Gespräch mit Jesus. Wir pflegen die Freundschaft mit Jesus auch durch Bibellesen und Beten und Anbetung. Aber lasst uns nicht die Momente mitten im Alltag vergessen, mitten in der Wüste. Und lasst uns jetzt eine Zeit haben mit ihm. Lasst uns jetzt innehalten, lasst uns jetzt zur Ruhe kommen, lasst uns jetzt auf Jesus fokussieren. Lasst uns jetzt einen Moment haben, wo wir einfach bei Jesus sind, einfach am Brunnen sitzen. Und mit ihm unser Herz auf ihn ausrichten und auf hören, was er in unser Herz spricht. Wo wir neu die Entscheidung treffen, Jesus, du bist derjenige, du bist meine Quelle. Lasst uns jetzt diese Zeit haben. Und Anbetung bedeutet manchmal, einfach mein Herz hält an ihm fest, wer er ist, dass er bei mir ist. Mein Herz hält das jetzt einfach fest. Ich komme zur Ruhe und ich genieße diesen Zustand, dass Jesus bei mir ist. Und mich liebt und mich mag. Ich genieße das einfach. Das bedeutet auch Anbetung. Und manch einer von uns braucht das mal, zur Ruhe zu kommen. Und das einfach nur anzunehmen und zu genießen. Und dann, manchmal legt Jesus den Finger auf etwas, so wie er es bei der Frau vorholt und sagt, du, da ist etwas in deinem Leben. Und er bringt es dir in Erinnerung. Dann räum das aus. Dann räum das aus, räum die Schmutzquelle aus, mach eine Entscheidung für Jesus, das möchte ich nicht mehr. Und dann lässt du es. Und das Wasser fließt und wird uns vollkommen durchdrängen, bis zum Überfließen und bis ins ewige Leben.